Facilitation. Ist das eigentlich mehr als Moderation oder ist das einfach nur Moderation? Wenn ja, was bedeutet es? Was gehört dazu? Welche Techniken, Kompetenzen und Methoden stecken denn vielleicht hinter diesem Thema Facilitation? Der Scrum Master wird ja oft auch als der Facilitator bezeichnet. Und genau das möchten wir heute klären, was es damit denn auf sich hat. Und das tun wir heute zusammen mit Simon Flossmann. Er wird uns ein bisschen was zum Thema Facilitation erzählen. Und mit mir sitzt natürlich auch am Mikrofon die Ina. Hallo Ina.
Hi Sebastian.
Und hallo Simon.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, sehr schön, dass du der Einladung gefolgt bist, Simon. Magst du dich vielleicht einfach kurz den HörerInnen vorstellen, mal kurz was über dich sagen, wer du bist und was du machst und warum du was zum Thema Facilitation zu erzählen hättest für uns?
Okay, können wir gleich mit einer Geschichte starten, oder?
Sehr gerne.
Die mein ganzes Leben zusammenfasst. Ich habe vor vielen Jahren angefangen als Product Owner und später habe ich als Scrum Master gearbeitet und ich war immer total fasziniert von Moderations-, Facilitation-Techniken, habe die gesammelt, hatte einen riesen Werkzeugkasten zusammen und ich weiß nicht, so vielleicht 2018, 2019 war ich bei einem Team und aus meiner Sicht lief es bestens. Und zu der Zeit wollte ich Scrum-Trainer bei der Scrum.org werden und ich hatte einen Mentor und den habe ich nach einer Retrospektive angeschrieben oder so, ich weiß gar nicht mehr, habe ihm erzählt, wie toll die Retrospektive war, was bin ich alles für Techniken verwendet haben, wie viele Bäume wir mir nicht umgehackt haben für Post-its. Und er hat mir nur zurückgeschrieben, oder ich weiß nicht, ob es ein Gespräch, ja, klingt ja alles gut, bei den Erfolgen habt ihr bestimmt mehrfach im Sprint ausgeliefert oder irgend sowas. So dachte ich mir so, im Sprint ausgeliefert. Wir haben noch nie irgendwas zu irgendjemandem geliefert. Wir wissen nicht mal so recht, wer unser Kunde ist. Und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und das hat mir nochmal mein Weltbild ein bisschen zusammen oder in die richtige Richtung gerückt, um was es eigentlich bei Scrum Masterei geht. Und dass egal, wie viele tolle Moderationstechniken du hast, wenn am Ende das Team nicht erfolgreich ist, also wertvolle Software dem Kunden liefert, dann ist es ziemlich egal. Und von dem an habe ich meinen Ansatz total geändert, viel weniger Techniken, eher auf das Wesentliche fokussiert, um quasi den Teamerfolg zu erleichtern. Genau, das war, während ich angefangen habe, meine Reise zum Professional Scrum Trainer zu machen. Ein paar Jahre später habe ich es dann auch geschafft. Und jetzt bin ich seit fast 3 Jahren Scrum Trainer bei der Scrum.org, gebe Trainings und unterstütze noch Kunden so 50-50, je nachdem. Mhm. Das war jetzt eine Rieseneinleitung, oder?
Aber es war genau die perfekte Einleitung, würde ich sagen. Und ich habe dich nicht kennengelernt. Mir wurde durch einen sehr geschätzten Kollegen, den Boris, nämlich dein Training empfohlen. Und ich habe gedacht, das gucke ich mir mal total gerne an, weil mich das Thema auch interessiert hat. Ich dachte so für mich, na, einfach mal gucken, was man vielleicht auch noch mehr in die alltägliche Methodenkiste vielleicht auch für sich legen kann. Und ich habe dann bei dir auch dieses Professional Scrum Facilitation Skills, sperriger Name, Training besucht. Und gibt es auch noch gar nicht so lange als Zertifizierung bei Scrum.org, oder?
Nee. Ich glaube, Oktober letzten Jahres.
Okay, ja. Also genau. Tatsächlich sehr frisch, ja. Genau. Und ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, sehr spannend und das sei unentgeltlich beworben hier empfohlen. Es war tatsächlich sehr empfehlenswert, also kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, das Training zu besuchen.
Und aber jetzt die wichtige Frage am Anfang, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Moderation und Facilitation?
Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich versuche es immer noch rauszufinden. Mittlerweile habe ich schon ein paar Erklärungen. Also wir haben ja so 4 Begriffe, die so ein bisschen schwierig zu unterscheiden sind. Moderator, Facilitator, Coach und Trainer. Irgendwie hat alles so ein bisschen Überschneidungspunkte. Aber wenn man mit Leuten spricht, definieren es die alle etwas unterschiedlich. Und jetzt speziell bei der Unterscheidung zwischen Facilitator und Moderator haben wir das Problem, dass wenn wir das englische Wort Facilitator auf Deutsch übersetzen, spuckt es Moderator aus. Was kommt jetzt beim Moderator so als erstes Bild in den Kopf? Ich denke immer an so eine Talkshow oder so. Und dann gibt es quasi eine Person mit so Karteikarten und die stellt den anwesenden Gästen Fragen am besten so kontrovers, dass sie miteinander streiten, um das Publikum zu unterhalten. Und schaut halt drauf, dass Redeanteile eingehalten werden und dass man das Ziel der Show oder der Debatte erreicht. Und aus meiner Sicht passt es jetzt nicht so ganz zum Facilitator, weil das Wort Facilitation, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kommt wahrscheinlich aus dem Französischen und heißt eher sowas mit erleichtern. Und wenn wir es jetzt von der Scrum-Perspektive sehen, dann ist ein Scrum Master ein Facilitator und was er im ersten oder was er im Wesentlichen erleichtert, sind nicht irgendwelche Meetings oder so, sondern er erleichtert eigentlich den empirischen Prozess. Also, dass wir Transparenz herstellen können, dass das Team überprüfen kann und gegebenenfalls anpassen. Das versucht er zu erleichtern. Er moderiert es nicht. Er erleichtert es mit unterschiedlichen Techniken. Und das kann man jetzt auch runterbrechen auf Scrum Events. So wie erleichtern wir als Scrum Master und Scrum Masterin, dass wir den Zweck der Scrum Events erreichen. Da können uns jetzt Prinzipien helfen, da können uns Techniken helfen, da können uns die Scrum-Werte helfen und vieles weitere. Und es ist eben nicht nur Moderation, dass ich quasi die Leute aufrufe und wir schauen, dass wir innerhalb der Timebox bleiben und ich am Ende sage, ja, ich habe meinen Job getan, weil wenn die Transparenz nicht hergestellt ist, wenn wir nicht empirisch arbeiten, habe ich eben meinen Job nicht getan, aber ein Moderator wäre hier eigentlich raus. Die kurze Antwort.
Dass ein Moderator wäre hier eigentlich raus, finde ich auch ganz interessant. Also es gibt ja auch bei Moderation ja vor allem auch so diesen Punkt, ich habe das mal als Beispiel oder als Satz irgendwie mal gesagt bekommen, ein Moderator ist vergleichbar mit einer Hebamme, der ist verantwortlich, er ist nicht verantwortlich für das Ergebnis, aber dafür, dass das Ergebnis bestmöglich oder dass die Gruppe ein Ergebnis erzielt. Und das beim Facilitator, wenn ich fand das ganz gut, dass du auch im Training gesagt hast, da ist ein Unterschied zwischen Facilitation und Moderation, was für mich vom Bauchgefühl her auch immer irgendwie ein Unterschied war. Und ich habe aber auch lange immer darüber nachgedacht, was ist denn für mich auch der Unterschied, den ich da drin sehe. Und ich würde es auch einerseits darin sehen, dass man als Scrum Master in der Facilitator-Rolle auch einen klaren Auftrag hat und nicht nur die Moderation sozusagen macht. Und irgendwie geht für mich in dem Begriff Facilitation dann eben auch noch so ein bisschen, wie kann man sagen, so eine Art Gastgeber mit rein, der dafür sorgt, dass eben alles vorbereitet ist, der richtige Rahmen gesetzt ist, damit die Gruppe einen Termin nutzen kann, um ein Ergebnis zu erzielen. Also ich meine damit jetzt nicht unbedingt im Sinne von der Scrum Master macht die Termineinladung oder sowas, sondern eher auf einer inhaltlichen Ebene dieser Gastgeber oder diesen Rahmen zu schaffen. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, was ich gerade gesagt habe.
Doch, das passt recht gut zu der Verantwortlichkeit des Scrum Masters, dass er ja im Wesentlichen dafür sorgt, dass Scrum eingeführt und umgesetzt wird. Klingt sonst streng, aber er soll quasi das Hüten behüten, dass es gedeiht innerhalb der Organisation und da lädt er dazu quasi ein. So aus der eher dienenden Haltung. Da gefällt mir die Gastgeber-Begriff recht gut. Den klaue ich dir.
Alles schön. Und wenn wir das jetzt an etwas konkreteren Dingen versuchen festzumachen, wo würdest du den Unterschied sehen? Sagen wir mal beispielsweise in einem Sprint-Planning. Nehmen wir einfach mal ein Sprint-Planning mit einem Team, das noch sehr unerfahren ist. Also man sagt ja üblicherweise dann auch so, gerade bei einem unerfahrenen Team, gibt man vielleicht noch ein bisschen mehr mit für Sprint Planning, nimmt sie ein bisschen mehr an die Hand, um dem Team dann beizubringen, es mehr zu ihrem Termin zu machen und dass sie es dann ganz frei auch für sich nutzen und man da im besten Fall auch vielleicht gar nicht mehr so richtig viel selber dafür vorzubereiten oder zu tun hat. Aber wo würdest du jetzt in so einem Umfeld vielleicht am ehesten den Unterschied sehen, zum Beispiel zwischen einem Moderator und einem Facilitator, also in dem Handeln oder dem Auftreten oder Wirken dieser zwei Rollen?
Es ist dann nochmal viel komplexer auch, wenn man quasi die Verantwortung des Scrum Masters hat. Vielleicht sollte man das auch noch mit ins Spiel reinbringen, dann wird es nochmal viel komplizierter. Also was ist jetzt das Problem mit dem Scrum Master in der Situation? Wenn wir bei der International Facilitation Association schauen, dann wäre ein Facilitator neutral oder allparteilich oder sonst was, was man halt auch vom Coaching her kennt. Sprich, er ist für den Prozess verantwortlich, aber nicht für den Inhalt. Und das gilt für den Scrum Master nicht. Also wenn das Team am Ende vom Sprintplanning in Anführungszeichen kein Sprintziel hat oder ein sehr schlechtes, dann ist aus meiner Sicht der Scrum Master genauso mitverantwortlich wie der Rest des Teams. Und hier wird es sehr schwierig und versuchen wir das ein bisschen einzuordnen. Als Moderator würde ich sagen, ja, es geht darum, dass wir ein Ziel finden und ich helfe euch, dass ihr innerhalb der Timebox zu einem Ziel kommt. Der Rest ist mir egal. Für einen Facilitator gilt das vielleicht auch noch, aber für einen Scrum Master auf keinen Fall. Wenn wir am Ende vom Sprintplanning ein schlechtes Ziel haben, im Sinne schlecht von, ja, wir haben ein Ziel, aber keiner steht so wirklich dahinter. Also wir haben eins gefunden und jeder sagt, ja, passt schon, damit wir endlich zu Ende sind. Aber es ist unrealistisch, dass wir daran arbeiten und alle gemeinsam auf das Ziel hinarbeiten. Dann hilft uns das nicht innerhalb des Sprints. Und das macht die ganze Sache noch viel komplizierter. Deswegen finde ich neben der Unterschied zwischen Moderator, der quasi innerhalb einer festen Timebox ein vorgegebenes Ziel mit dem Team erreicht, und einem Facilitator, der der Gruppe hilft, ein Ziel zu finden, was sie dann erreichen, zum Scrum Master wird es nochmal schwieriger, weil der ja auch mitverantwortlich ist für den Inhalt, nicht nur für den Prozess. Und das macht das Ganze sehr schwierig. Deswegen glaube ich, dass ein Scrum Master weder ein Moderator noch ein Facilitator ist, sondern Scrum Master verwenden Facilitation, Haltung, Prinzipien, Techniken oder Moderationshaltung, Prinzipien, Techniken, um die Verantwortung des Scrum Masters zu leben. Mhm. Das ist, glaube ich, die viel tiefere Frage dahinter. Wie schaffen wir diesen, das kennt ja jeder, du musst zum einen auf den Prozess schauen, zum anderen bist du auch für das Resultat verantwortlich. Das ist sehr, sehr schwierig.
Mhm. Das ist ja auch ein Thema, das ja auch beim Thema Coaching auch immer wieder kommt.
Genau, deswegen habe ich das vorher gemeint. Ja,
wo ich glaube ich auch immer, also wir haben auch im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, es kann glaube ich nicht oft genug erwähnt werden, dass wir, auch wenn wir natürlich auch mit einzelnen Menschen aus den Teams in Anführungszeichen Coachings machen, heißt das noch lange nicht, dass wir Coaches im klassischen Sinne überhaupt sein können, weil wir als Scrum Master auch immer einen konträren Auftrag haben. Wir haben ein klares Ziel und wir haben die Verantwortung für Scrum, für agile Werte vor allem einzustehen. Und das beißt sich mit dem, dass der Coachee, dass man dem Coachee in Anführungszeichen zuspricht oder sagt, egal welche Entscheidung du für dich triffst, es ist die richtige Entscheidung. Weil wenn sie sich mit dem, wofür ich als Scrum Master verantwortlich bin, beißt, dann muss ich da ein Stück weit halt auch einhaken oder das transparent machen zumindest auch. Ja.
Bei dem Gesichtspunkt würde ich jetzt sagen, quasi wenn wir von der Facilitation sprechen, dann ist es eher so mit dem leichteren Touch, wie wir unterstützen. Moderation ist viel stringenter, also es gibt viel klarere Regeln vor. Mhm. Und wahrscheinlich kann es Situationen geben, wo man das eine oder das andere braucht. Zum Beispiel in einem Konflikt oder so ist es wahrscheinlich ein bisschen besser, wenn man eine klare Timebox den Leuten gibt, wann sie was sagen dürfen, welche Gesprächsregeln eingehalten werden sollen und so weiter. Hingegen beim Sprintplanning ist es vielleicht manchmal einfach nur hilfreich, dass man sagt, okay, lass uns mal zusammen eine Agenda erstellen, was wollen wir denn heute erreichen? Und dann sagen wir, ja, vielleicht ein Sprintziel, okay, Agenda Punkt 1, warum machen wir diesen Sprint? Was ist noch wichtig? Ja, was wollen wir denn konkret arbeiten? Agenda Punkt 2, Auswahl der Product Backlog-Einträge und so weiter. Das ist viel weniger stringent. Aber ich denke, wahrscheinlich braucht es als Scrum Master beide Dinge in einer gewissen Situation. Aber es ist schon ein Unterschied aus meiner Sicht. Mhm. Genau. Und vor allem merkt man das häufig mit Leuten, die aus, jetzt mache ich Stereotyp, aber ich habe so den Eindruck, Leute, die eher so aus klassischem Projektmanagement kommen, Großkonzernen, wo wirklich klare Regeln und so, die haben eher diese Moderationshaltung. Das merkt man auch in der Gesprächsführung, wenn sie dann versuchen zu facilitieren, die rufen die Leute direkt auf, die wiederholen, was die Leute gesagt haben. Und dieses ist viel stärker Moderation, während ich jemand bin, der erstmal versucht, etwas entstehen zu lassen und dann zu gucken, wie kann ich so ein bisschen die Rahmenbedingungen vielleicht verändern, damit es besser in die Richtung geht. Das wäre jetzt für mich stärker Richtung Facilitation, also mit leichter Hand. Mhm. Genau.
Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, also gerade auch mit dem, was du da jetzt sagst, dass Facilitation vielleicht auch ein bisschen mehr das Ziel hat, ich überlege gerade, was der deutsche Begriff wäre, im Englischen sagt man so Level Playing Field, oder also ein mehr dafür zu sorgen, dass alle Stimmen gehört sind.
Ja. Und das ist die große Schwierigkeit und aus meiner Erfahrung steckt da der Wert des Facilitators. Facilitation bedeutet, psychologische Sicherheit in einem Wesentlichen herzustellen, um dieses Buzzword mal zu verwenden. Und ganz konkret, was heißt das? Es heißt, dass wir Raum schaffen, dass unterschiedliche Meinungen koexistieren können oder unterschiedliche Ansichten. Und das schaffen sehr wenige. Das ist wirklich schwer, das mental auszuhalten, weil du ja selber auch noch eine Meinung hast. Diese Spannung auszuhalten, dass wir jetzt jemand haben, der ganz eine andere Meinung ist als der Rest. Und jetzt dich nicht auf die Mehrheit zu sagen, okay, wir machen das, was die Mehrheit ist, sondern auch diese Meinung koexistieren zu lassen oder diese Ansicht, die fundamental anders ist als das andere. Und beides ist okay. Und der Facilitator hat die Aufgabe als einziger, diese unterschiedlichen Perspektiven quasi in der Luft zu halten, so lange wie irgendwie möglich, ohne dass eine ausgeschlossen wird. Und in dem Zusammenhang, wenn man das schafft, dann entsteht aus meiner Sicht was Neues. Okay? Wenn wir die Ideen haben, die überhaupt nicht zusammenpassen, aber beide gleiches Gehör finden, dass man das auch sagen kann, dann entsteht häufig was Neues. Und diese Frustration auch auszuhalten im Termin ist nicht einfach. Und das ist quasi die große Herausforderung für mich als Facilitator. So eine klassischere, eher Moderation, wo man die Leute aufruft, dass sie was sagen, das ist relativ einfach. Schwierig wird es, wenn wir sehr, sehr unterschiedliche Meinungen haben und dann da nicht Partei zu ergreifen und Leute auszuschließen. Und das geht so weit, dass man aus meiner Sicht dann auch zum Beispiel aufpassen muss, dass man nicht selber das ist so eine Technik aus der Moderation, dass man wiederholt, was die anderen sagen, dass man das so zusammenfasst. Kennt ihr das? Jemand hat
einen Monolog
und paraphrasieren. Ja.
Und das solltest du schon mal nicht machen, weil da lässt du so viel weg. Lass diese Meinungen einfach stehen und versuch nur, diese zu koexistieren zu lassen und fragen, was könnt ihr da hinzufügen und so weiter, weil paraphrasieren greift schon wieder ein. Und das ist extrem schwierig. Und da kenne ich jetzt auch nicht viele, die das wirklich beherrschen. Aber wenn man das schafft und diese Frustration auch aushält, dass unterschiedliche Meinungen koexistieren, dann ist aus meiner Sicht immer Platz für was Neues.
Aber du sagst, also so lange wie nötig und das auch auszuhalten, aber irgendwann will man sich dann ja zum Beispiel auf ein Sprintziel einigen oder auf, also was auch immer man da denn, das Ziel des Meetings war. Und entweder entsteht was Neues, aber ich glaube, wir kennen auch alle diese Meetings, wo es ist jetzt entweder A oder B und wir kommen nicht auf C und
genau, das muss man aushalten. Wenn du jetzt als Facilitator Partei ergreifst und sagst, wir machen das und das und so, dann führst du zu einer Entscheidung, die quasi keine Substanz hat. Das ist das typische Beispiel, das kennt ihr vielleicht auch, wenn ich es richtig gesehen habe. Ina, hast du Kinder? Mhm. Ich glaube, dass du eine gute Idee findest, dass die Kinder ihr Zimmer aufräumen sollten. Da sind wir uns alle einig hier.
Geht am schnellsten, wenn sie danach Fernsehen gucken dürfen.
Die Frage ist, ob deine Kinder das auch als gute Idee sehen. Und wenn sie sagen, ja, ja, Mama, mache ich dann, dann haben sie quasi kein Commitment und die noch so tolle Idee wird nicht zur Umsetzung kommen. Und das zu schaffen, dass die Leute wirklich sagen, ja, da gehe ich mit, braucht normalerweise, dass sie gehört werden, auch wenn ihre Idee erstmal anders ist. Und das auszuhalten, ja, deine Meinung ist auch wertvoll, du würdest gerne das machen, ihr würdet gerne das machen, Und jetzt warten und das nicht vorschnell zu einer Lösung zu kommen. Das ermöglicht, dass dann die anderen sich auch, okay, ich fühle mich gehört, okay, jetzt kann ich vielleicht auch meinen Standpunkt aufgeben und bei euch mitmachen. Und das ist nicht einfach, vor allem, wenn man im Scrum-Kontext die Uhr immer ticken hat. Ihr kennt das auch, Timebox, was weiß ich, Planning, hier Mittag um 12 muss fertig sein. Es ist 11.45 Uhr und es gibt immer noch kein Sprintziel. Was machen wir? Das ist nicht einfach.
Den Übergang, also ich habe nämlich auch das Gefühl, dass ich sehr viel jetzt aus einfach dem Muttersein lerne, was man gebrauchen kann. Aber ich finde, du hast es jetzt sehr gut übertragen, sowohl mit Timeboxing, also auf Zeitnot reagieren Kinder auch immer sehr empfindlich. Genau. Und ja, wenn sie gar nicht gehört werden, ist auch meistens die Idee schon vorher vorbei.
Also fehlt das Commitment quasi, ja, im Scrum-Sprache. Und eine Entscheidung kannst du definieren als Qualität der Entscheidung, gut, schlecht, mal Commitment. Wenn null Commitment ist, dann ist null mal irgendwas immer noch null. Und so stelle ich mir das vor. Du musst quasi schaffen, dass du das Commitment von der Gruppe gibst. Und das ist die Kraft eines Facilitators, wenn ein Scrum Master facilitative Haltung übernimmt. Es schaffen, dass die ganze Gruppe gemeinsam an einem Strang zieht und die Konflikte dabei ausräumen, damit man zu einer gemeinsamen Lösung kommt. Darin sehe ich die Stärke. Und ganz ehrlich, das redet sich so leicht. 4 von 10 Mal schaffe ich das auch nicht. Also es ist ein Glücksspiel, ein bisschen. Man wird besser.
Es ist ja auch, das hat ja auch viel damit natürlich zu tun, immer wie, du hast gerade schon das Passwort psychologische Sicherheit natürlich benutzt. Ich glaube, ein Team, das natürlich auch schon sehr viel enger zusammengewachsen ist, da ist ja genau das, da wissen die Leute, ich spreche jetzt auch was an, dass die anderen, das gerade vielleicht komplett gegen den Strich geht, unser komplettes Meeting vielleicht nochmal auf links dreht. Aber es ist wichtig, das zu sagen. Und das Team erkennt das auch an und sagt, oh, das war ein sehr guter Einwand. Jetzt müssen wir zwar nochmal komplett auf null, aber es wäre jetzt blöd gewesen, wenn wir jetzt in die falsche Richtung gerannt wären und du es nicht gesagt hättest. Und da hast du ja das dann schon viel mehr, dass damit dann Ergebnisse entstehen, wo wirklich das ganze Team Commitment hinter hat. Und bei Teams, wo deutlich weniger psychologische Sicherheit ist, da sieht man das ja auch eben, dass das oft die Leute halten zurück, äußern sich nicht in einem Meeting und am Ende kommt dann irgendwas zustande, gern gesehen in Retrospektiven, es entstehen irgendwelche Action-Items, die danach nicht nachverfolgt werden. Und dann fragt man ein paar Tage später nach und dann heißt es, ja, eigentlich war das Thema gar nicht so wichtig, über das wir gesprochen haben. Oder, also die Lösung, die wir da jetzt als Action-Item haben, können wir machen, aber es ändert halt nichts am Problem. Und ja. Das ist das, wo man das ja, glaube ich, immer sehr, sehr gut irgendwie dann auch merkt und zu spüren bekommt. Und du hast gerade was sehr Schönes eben gesagt, also allein dafür zu sorgen, dass sich alle gehört fühlen, das hat ja dann schon viel damit zu tun, auch dann eigene Widerstände zu anderen Optionen abzubauen. Also, weil ich habe das Gefühl, dass das, was ich gesagt habe, den Einwand, den ich gesagt habe, der ist wenigstens betrachtet worden. Und das hat ja dann auch viel damit zu tun, wie er dann auch von der Gruppe dann angenommen wird. Also, ob da jetzt einfach gesagt, ja komm, nicht du schon wieder oder jetzt kommst du damit oder sowas, dann fühle ich mich natürlich nicht gehört, sondern es hat ja dann auch im Weiteren was damit zu tun. Welche Ansätze oder welche Tricks, Kniffe, Methoden gibt es da auch so im Bereich Facilitation, um das zu fördern, um dafür zu sorgen, dass mehr alle gehört werden können, gerade wenn sich zum Beispiel Einzelne noch nicht trauen, sich zu äußern oder anders, wenn sie sich vielleicht äußern und durch andere dann wieder sehr stark eingebremst werden. Und das ist ja, glaube ich, dann gerade auch, wie du vorhin auch gesagt hast, das ist ja dann so auch diese Aufgabe des Facilitators, dafür zu sorgen, dass sich diese Machtverhältnisse vielleicht ein Stück weit mehr ausgleichen, wenn es sie denn gibt.
Ich werde jetzt eine Technik vorschlagen, für die werde ich wahrscheinlich dann gleich, wie kann man das schon wieder sagen, total, das macht doch jeder, ist doch schon total abgedroschen. Aber für mich hat es Jahre gebraucht, die zu meistern und ich glaube, dass da auch noch viel Potenzial auch bei anderen dasteht. Und das ist die Idee hinter One to for All. Damit kann man eigentlich nie was falsch machen. Ich versuche es mal ein bisschen zu erklären. One to for All ist eine liberating structure, also eine befreiende Struktur, sodass sich jeder einbringen kann. Und die kann man jetzt sehr stringent nach den Regeln durchmoderieren oder facilitieren. Jeder kriegt eine Minute Zeit, seine Idee für eine Problemstellung zu formulieren. dann geht man mit einer anderen Person für 2 Minuten zusammen, tauscht sich aus. Bestenfalls kann man die Ideen zusammenführen oder man kommt auf neue Punkte. Und dann gehen nochmal die Paare zusammen. Und in der Vierergruppe hat man nochmal 4 Minuten, versucht Dinge zusammenzufassen oder neue Dinge zu finden. Und im letzten Schritt stellt man es allen vor. So ist die Struktur. Klingt erstmal banal, da steckt jetzt einiges dahinter, was hoffentlich ein bisschen auf deine Frage eingeht. Wir haben immer im Hinterkopf diese Formel von Qualität der Entscheidung ist, wie gut die Entscheidung ist, mal das Commitment. Die Gutheit einer Entscheidung kannst du nicht beeinflussen. Was du aber kannst, und das ist total spannend, da gibt es Studien zu Brainstorming, je mehr Ideen du hast, desto besser sind die Ideen. Paradox. Deswegen sollte dein Ziel sein, als Facilitator maximal viele Ideen zu generieren, damit du mindestens irgendwo, wenn du Glück hast, eine gute dabei ist. Und du brauchst Commitment von der Gruppe. Diese beiden Zutaten liefern dir eine gute Entscheidung oder eine gute Idee, die alle dann umsetzen wollen. So, zurück auf One to for All. So, im ersten Schritt überlegt sich ja jeder selber was. Und das ist ganz wichtig, dass man hier die Leute wirklich einhält, dass sie das in Ruhe machen, damit wir sogenannte Bias-Effekte verhindern, weil das kennt ihr auch, der erste Meeting schreit eine Idee vor und dann sind alle nur noch auf dieser Idee unterwegs und kommen nicht mehr in andere Richtungen. Das gilt erstmal total zu verhindern, damit wir maximal viele Ideen haben. Also wenn wir jetzt 8 Leute in der Gruppe haben, dann wollen wir am Anfang 8 verschiedene Ideen, um diese Anzahl der Ideen hochzukriegen, um die Wahrscheinlichkeit für gute Ideen zu maximieren. Und dann im zweiten tauschen sich die Leute aus. Und was jetzt passiert, in jedem dieser Schritte ist eigentlich jeder immer einbezogen. Jeder kann sich einbringen, simultan. Und dadurch steigt das Commitment, weil ich kann bei den anderen Ideen mitsprechen. Sie hören meine Ideen, dieser Austausch. Ich werde mindestens 3-mal nach meiner Idee quasi gefragt. Und sie trägt sich quasi so durch. Ich fühle mich gehört, ich kann mich einbringen. Und das ist eine relativ einfache Sache, die es zu meistern gibt, um das herzustellen. So jetzt in einem relativ einfachen Fall, wenn wir nur 4 Leute haben, haben wir vielleicht Glück und am Ende kommt eh nur eine Sache raus. Da kann man fragen, wie die Leute dahinter stehen mit dem Daumen-Voting oder so. Dann könnte man schon eigentlich eine gute erste Sache haben, die man machen kann. Wenn man jetzt 8 oder mehr hat, dann muss man vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Aber wenn man diese einzelne, einfache Struktur versteht, da steckt schon so viel drin. Also bestimmte kognitive Biases zu unterdrücken, Anzahl der Ideen maximieren, das Commitment erhöhen, indem sich jeder gehört und eingebracht fühlt und so weiter. Und das ist für mich so der Einstieg. Und häufig wird dieses One to for All einfach so abgetan. Ja, machen wir auch. Aber meister das mal erst. Und der erste Schritt ist, dass man diese Regeln befolgt. Und das habe ich am Anfang auch gemacht. Alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und dann kommen die ersten Schwierigkeiten. Ja, was ist, wenn wir jetzt 7 Leute haben? Oder was ist, wenn sich die in den Gruppengesprächen nicht einigen können, sondern mehr Ideen produzieren? Und dann diese Dinge. Und jetzt wird es spannend. Und dann kommst du weg von den Regeln zu Prinzipien. Und da beginnt dann die Reise des Facilitations, würde ich sagen. Aber der Einstieg ist diese einfache Struktur und das 100-mal ausprobieren mit ganz vielen unterschiedlichen Gruppen und Menschen.
Ich habe das One to for All auch lange, sag ich mal, falsch verstanden oder falsch angewendet. Und das erst auch in den letzten Jahren auch wirklich verstanden, wo ich auch den großen Vorteil drin sehe, nämlich genau dieses alle haben mal gesprochen und drüber nachgedacht. Weil was mir auch heute immer noch begegnet ist, und so habe ich es früher auch schon mal gemacht, dass es One to for All dann irgendwie so eher im Workshop-Design mal schnell als, ja, jetzt sorgen wir dafür, dass wir alles eindampfen auf eine Idee. Also wir bringen jetzt die Gruppe schnell auf ein Ergebnis. Also wir haben vorher irgendwas gemacht im Workshop, dann stehen jetzt 20 Ideen im Raum oder 30 Sachen im Raum. Und ja, was machen wir? Ja, lass schnell ein One-to-For-All machen, damit die Leute sich auf irgendwas festlegen müssen. Und ich finde es tatsächlich eher geeignet, um überhaupt Ideen zu generieren und überhaupt erstmal diesen Raum zu öffnen. Also nicht um den Raum zu verengen, sondern eher um den Raum zu öffnen. Und ja. Das beim Raum verengen, also dem, wir versuchen damit einzudampfen, dann führt das eher zu diesem, was du vorhin auch angesprochen hattest. Zeitdruck, wir haben 2 Ideen, eine müssen wir jetzt entscheiden und irgendwie die nächstbeste Idee wird genommen. oder die Leute sind auch maximal unzufrieden, weil sie nicht das Gefühl hatten, dass sie jetzt in dieser Zeit die zur Verfügung stehenden Optionen sinnvoll reduzieren konnten. Also ich habe eher für mich die Erfahrung tatsächlich auch gemacht, dass ich es sehr, sehr gut finde, um den Raum zu öffnen und alle zu aktivieren und Ideen zu generieren. Und anstatt Leuten damit, weil das ja so eine schön kompakte kleine Struktur ist, in eine Entscheidung zu zwingen.
Ja, was du gerade schon meintest mit dem Aktivieren, das habe ich aktuell, nutze ich das ganz viel mit meinem aktuellen Team, weil da sehr, sehr viele, sehr stille Leute dabei sind und dann hast du da einen Vorturner für das ganze Meeting und da ist das einfach mega am Anfang, um einfach überhaupt, also man merkt sofort, dass das eine ganz andere Atmosphäre ist.
Ja, und dann kommen wir wieder zurück zum Facilitator, der findet es ein super Beispiel. So 9 von 10 Fragen sind genau, die Teilnehmer in meinem Scrum-Team sind so ruhig. Wie aktiviere ich sie, dass sie mitmachen? Und dann denke ich immer, ich versuche es dann schon nett zu sagen, aber der Punkt ist, ich würde mal behaupten, dass die meisten Scrum-Master oder Scrum-Masterinnen das sind, weil sie gerne mit Leuten sprechen. Und vielleicht ist Technik nicht so ihre Baustelle. Sie lieben diesen Austausch, sie lieben vielleicht auch bunte Farben und Sticky Notes, das gibt ihnen Energie. Ich habe als Entwickler angefangen und die Leute, die mir so eine Entwicklung gekommen, würde ich sagen, das ist genau das Gegenteil. Das zieht ihnen Energie, sich so beteiligen, vor allem irgendwas aufschreiben, bunte Farben und so. Ich meine, muss man auch schauen, was ihr Arbeitswerkzeug ist. Jemand, der freiwillig 8 Stunden lang auf eine schwarze Kommandozeile schaut, wo nur weißer Cursor hin und her läuft und der das toll findet, der sich da voll reinbeißen kann, hat vielleicht nicht so Gefallen dran an der anderen Welt.
Und das ist wichtig, bei unserer Introvertiert-Extrovertiert-Episode.
Und es ist wichtig, dass wir beide Welten haben, weil wie gesagt, wenn wir beide Welten vereinen können, glaube ich, passiert irgendwas Neues, Tolles. Das mit diesem Glauben ist wichtig. Und jetzt im Sinne von erleichtern, ist aber mein Tipp für Scrum Master, ja, dann versucht doch einen Schritt auf die Menschen zuzukommen und das, wie sie es gerne haben, das erleichtert die ganze Sache. Und wie du richtig sagst, also aus meiner Erfahrung, Softwareentwickler lieben Dinge aufzuschreiben.
Also schwarze Stickies. Also
genau, oder halt Chat. Schreibt mal jeder im Chat. Oh, Kommandozeile. Also vielleicht will nicht immer jeder was sagen, aber zum Beispiel schreiben und so, aus meiner Erfahrung, das hat bis jetzt immer gut funktioniert. Und was auch immer richtig toll finde, ist das Geheimtipp, bei Retrospektiven mit sehr technahen Menschen, Datenanalyse. Das haben die immer geliebt in den Retros, die ich hatte. Ich habe Daten versucht aufzubereiten und sie sollten da drin irgendwas erkennen. Zum Beispiel Daten vom letzten Sprint oder solche Sachen und die anordnen und so. Das machen die auch den ganzen Tag in der Arbeit, dafür kriegen sie einen Haufen Geld. Also da muss er ein bisschen gucken, was die Menschen halt gerne mögen. Und wenn man ihnen das geben kann, dann erleichtert man das Ganze. Das ist so mein Tipp auch immer als Scrum Master. Versuch auch die Welt aus den Augen der anderen Leute zu sehen, was die gerne machen. Dann kriegt man häufig einen einfacheren Zugang.
Dann sagen die mir gar keine Meetings.
Aber das ist auch gut, weil da muss man fragen, was sich daran stört an dem Meeting. Mhm. Und dann versuchen wir das so zu ändern, dass zum Beispiel aus meiner Erfahrung, ich hatte auch schon Teams, da haben wir Sprintplanning von einer halben Stunde gemacht. Mhm. Und das funktioniert dann schon, dann ist auch kein Marathon-Meeting.
Ja.
Aber jetzt haben wir den Faden verloren. Wir wollten nur Facilitation sprechen.
Naja, das hat ja auch mit Facilitation zu tun. Es ist ja den passenden Rahmen zu finden auch fürs Team. Ne?
Ja.
Also und hätte ich zumindest auch darunter interpretiert.
Genau. Und weniger zu tun.
Weniger häufig, zu tun. Interessant, erzählt.
Ja. Häufig tun wir zu viel als Scrum Master, habe ich den Eindruck. Weil man muss ja irgendwie seinen Wert zeigen. Und die Frage ist, wie können wir dem Team beiwohnen und jederzeit bereit sein, zu unterstützen? Das ist wahrscheinlich eher der Anspruch. Also zum Beispiel mit dem Sprintplanning, was ich vorher gesagt habe, das war eigentlich das, wie ich hauptsächlich Sprintplannings facilitiere. Ich frage sie, ja, wir sind hier zusammengekommen, was wollen wir eigentlich erreichen? Wollen wir mal gemeinsam eine Agenda aufschreiben? Okay, wie lange wollt ihr euch denn so für die Dinge Zeit nehmen? Geben sie eine Zeit. Und dann sage ich, ja, hat jemand eine Uhr, die ihr stellen könnt? Und dann setze ich mich eigentlich und warte. Und dass man, also aus meiner Erfahrung, muss man häufig gar nicht so stark reingehen. Aber man muss halt immer da sein und jederzeit unterstützen zu können. Und von außen schaut es jetzt so aus, als würde man nicht arbeiten. Und das ist die große Herausforderung für Scrum Master, dass die von außen, man sieht nicht, was sie eigentlich leisten. Und das sehe ich gar nicht so. Umso weniger man tut, umso besser ist es eigentlich fürs Team. So, was ist das Minimum, was man tun kann, damit das Team seine Ziele erreicht? Das ist die spannende Frage. Mhm. Ja.
Du hast ja jetzt vorhin auch schon über die Liberating Structures an sich, aber jetzt auch im konkreten Beispiel mit One, Two, For All gesprochen. Und ich glaube, ganz, ganz oft ist das auch so, dass Scrum Master ja auch dann versuchen, gerade auch bei einem Team, das vielleicht noch weniger erfahren ist, sich auch wirklich konkret vorher zu überlegen, wie gestalten wir diesen Termin. Also zum Beispiel bei der Retrospektive ganz klassisch, da macht das quasi jeder Scrum Master. Bei Sprint Plannings oder Sprint Reviews wird das, glaube ich, eher weniger gemacht. Da wird so, okay, wir gehen jetzt rein und wir gucken uns Jira an. Und ich glaube, gerade auch in einem Sprint Planning könnte ja zum Beispiel gerade bei einem Team, das weniger Erfahrung hat, stark von Facilitation profitieren. Du hast jetzt gerade ein Beispiel genannt, in einer halben Stunde. Ich habe gerade ein Team, da machen wir Sprint Planning auch in 20 bis 30 Minuten und das funktioniert für das Team super. Die sind sehr erfahren, die sind sehr, sehr weit fortgeschritten. Die machen dann beispielsweise im Sprint gemeinsam so eine Art Story-Kickoff, wenn sie an einem Thema anfangen zu arbeiten, damit sie da das gemeinsame Bild über dieses Thema jetzt aufbauen und verfolgen so dann im Sprint ihren Plan. Das funktioniert für die super. Gleichzeitig mit Teams, wo zum Beispiel vorher noch sehr große Wissensunterschiede herrschen und dass diese gemeinschaftliche Verantwortung für das Produkt vielleicht auch noch was recht Neues ist, finde ich gerade da kann auch ein Sprint Planning sehr stark helfen. Gibt es da so, oder was wären so aus der Facilitator-Perspektive so deine Top-Tipps für erfolgreiche Sprint Plannings?
Jetzt zwei Aspekte anschauen. Zum einen Sprintziele. Wie kommt man dahin? Und zum anderen, wie strukturiert man Facilitation und was hat es mit Agilität zu tun? Fangen wir mit dem zweiten an, mein Lieblingsthema. Das finde ich, also bin ich auch selber schuldig, muss ich ehrlich sagen. Als Scrum Master und Hardcore-Agilist verteufelt man Pläne und wie kann die Organisation nur 5-Jahrespläne machen und die befolgen und warum wollen wir schon wieder Meilensteine und bla bla bla. Und selber strukturiert man dann jedes Meeting durch, wie ein Roboter, Minuten genau und im wird es dann genau abgefahren und wenn es nicht passt, werden die Leute ermahnt, hey, wir machen noch das und das, halte ich bitte an die Agenda. Und da verwenden wir das gleiche Vorgehen, was wir eigentlich anprangern. So was würde uns jetzt ein eher agileres Mindset in der Situation sagen, naja, wir versuchen das Unbekannte zu entdecken und das gilt für die Produktentwicklung als Großes, aber wir als Scrum Masters sind ein Vorbild dafür, wir müssen das vorleben, also müssen wir auch in den Meetings versuchen, das Unbekannte zu entdecken mit dem, was wir wissen. Das bedeutet jetzt nicht, dass man sich vorab nicht Ideen generieren kann, wie das ausschauen könnte, also ich könnte das und das machen und so weiter und Abfolgen überlegen, das sage ich gar nichts. Aber in der Situation sollte man immer bereit sein, abzuweichen. Jede Veränderung bietet die Möglichkeit für was Neues, ist eine Möglichkeit. Und man sollte auch in solchen Meetings nicht so starr sein, vorgefertigten Plan folgen, weil man ist ja ein Vorbild für die Agilität im Unternehmen. Und das ist für junge oder angehende Scrum Master natürlich sehr schwierig. Die folgen doch stark den Regeln und den Abläufen. Aber später sollte man sich davon trennen. Und mein Tipp ist, denke in Optionen. So denken wir auch in Produktentwicklung, in Experimenten und Optionen. Also ich überlege mir schon auch, mit was ich anfangen möchte, ob es ein Thema gibt und so weiter. Und dann überlege ich mir eher Optionen. Also wenn es dann in die Richtung geht, machen wir vielleicht eher das. Wenn es in die Richtung geht, machen wir eher das. Das überlege ich mir schon. Und dann in der Retro frage ich auch einfach die Leute, wie wir weitermachen wollen. Und wenn sie mir dann den Auftrag erteilen, ja jetzt wäre es super, wenn wir zum Beispiel diese Dinge ein bisschen ausarbeiten können, dann kann ich sagen, ja was, ich habe eine Idee, wie wir das machen können, wollen wir das zusammen versuchen. Und dann kann ich Angebote machen. Aber ich versuche nicht so starr bestimmte Formate einfach durchzufahren, kommt mir was der wolle, weil das resultiert meistens in einer Entscheidung, die halt nicht alle mittragen. Mhm. Die wurden dann so durchs Meeting gezogen, geschoben, aber am Ende sagen sie, boah, Gott sei Dank ist das vorbei. Und ja, genau, das wäre jetzt ein so ein Beispiel. Man muss auch selber die Agilität verkörpern und das ist gar nicht so einfach, weil diese, mit dieser Unsicherheit klarzukommen. Ich selber suche dann auch immer nach dem Masterplan, der mich rettet. Den gibt es nicht. Das wäre jetzt eine Sache. Also ich würde mir schon eine Struktur fürs Sprint-Planning überlegen. Zum Beispiel beginnen wir doch mal mit dem Sprint-Ziel, mit dem One-to-For-All. Jeder schreibt mal einen Kandidat auf, was nach dem Sprint aus seiner Sicht für die Nutzer anders sein sollte. Dann geht man mit einer anderen Person, tauscht durchaus, geht mal zu Fitdur, stellt die vor. Dann geben wir vielleicht auch noch dem Product Owner ein bisschen mehr Autorität, dass er seins nochmal speziell vorstellen kann. Und dann gucken wir, wie weit wir zusammen liegen oder auseinander. Und dann schauen wir. Das wäre so die erste Sache, wie man das starten könnte. Und dann im nächsten Schritt überlegen wir uns, welche Einträge dazu passen. Das ist wahrscheinlich Standard. Und dann gibt es so eine Sache, die heißt, wie heißt das jetzt? So eine Technik. Ist ja auch egal, fällt mir gerade nicht ein. All Ears. Naja, pro Product Backlog Eintrag, da überlegt sich jeder für sich, welche Aktivitäten da anfallen. Und die stellt das so reihum vor, immer eine, bis man quasi eine ganz lange Liste hat von den Dingen, die man glaubt, dass man da tun muss. Solche Sachen. Das wäre jetzt so ein Plan und dann mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. So würde ich rangehen oder so gehe ich auch ran. So, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Thema Sprintziele, weil am Ende des Tages geht es im Sprintplanning um ein Sprintziel, alles andere ist irrelevant. Warum sage ich das so hart? Nur weil wir sprinten, steht die Welt nicht still. Und wenn du am Anfang im Sprintplanning für einen 4-Wochen-Sprint schon alles minutiös ausarbeitest und dann quasi den ganzen Sprint koordinierst, wie man zusammenarbeiten soll, dann hast du Koordination mit Kollaboration verwechselt. Und in Scrum geht es darum, zusammenzuarbeiten, zu kollaborieren, aus den Situationen Sinn zu machen und die Möglichkeiten zu sehen. Es geht nicht im Sprintplanning, dass wir alles vorab koordinieren und dann macht jeder so sein Ding und wir sehen uns am Ende. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Und wenn das schwierig ist, dann finde ich, muss man den Sprint-Zielbegriff erstmal ein bisschen lockerer sehen. Ein paar Taktiken, die man da versuchen kann aus meiner Sicht. Aber was mir mal gut geholfen hat, diese Weisheit, dass er mit dem Ende anfangen soll. Überlegen wir uns doch, schreiben wir doch eine Termineinladung für das Sprint-Review. Was? Warum sollen die Stakeholder kommen? Und das könnte doch mal unser Ziel sein, das zu erreichen. Es ist vielleicht nicht so präzise und ist auch nicht smart und weiß der Kuckuck was, ist auch egal. Aber warum sollen die kommen? Was schreiben wir in die Einladung rein? Und darauf arbeiten wir hin. Das ist auch ein Ziel. Und so kann man es versuchen, mal ein bisschen anders, wenn man zum Beispiel Schwierigkeiten hat mit unterschiedlichen Prioritäten oder viel ungeplante Arbeit. Das wäre ein Ansatz, der bei mir in der Vergangenheit immer gut funktioniert hat, wenn das Thema Sprintziele ein bisschen verbrannt ist. Und das Nächste, was man auch machen kann, ich bin jetzt kein Fan von Smart-Sprintzielen. Ich bin eher ein Fan von Fun-Sprintzielen. Ich finde, die Sprints müssen sich irgendwie unterscheiden. Und ich erinnere mich noch heute an ein Team 2018, wo der Weihnachtssprint hieß, wir müssen alles daran setzen, dass die Lichter nicht ausgehen. Das weiß ich noch wie heute. Wir waren reduzierte Mannschaft, wir waren Operations-Team. Und unsere Aufgabe ist, dass über die Weihnachtsferien die Sache nicht schief geht. Okay? Unsere Aufgabe war, quasi keine Änderung zu machen, dass was kaputt geht und wenn Fehler reinkommen, die sofort zu fixen, weil alle anderen im Urlaub sind. Keine Ahnung, wie der Sprint-Backlog ausgesehen hat. Ist auch egal, aber wir haben das Ziel erreicht. Wir waren nie down in den 3 Wochen. Und das ist ein tolles Sprintziel. Es vereint die Leute. Wir haben ja quasi in Schicht gearbeitet. Immer wenn neue Leute kamen, die jetzt keine Weihnachtsurlaub hatten. Und wie schaut es aus? Haben wir irgendwelche Probleme? Okay, ich kümmere mich darum, dass die Lichter anbleiben. Und diese Fun oder dieses, dass es toll ist, das würde ich im Vordergrund stellen, wenn es schwierig ist mit Sprintzielen. Also wenn die zum Beispiel Smart-Kriterien und so Schwierigkeiten haben. Das sind 2 radikal andere Ansätze, die man mal versuchen kann.
Finde ich total.
Jetzt muss ich zugeben, dass ich keine Ahnung mehr habe, was du eigentlich gefragt
hast. Du hast die Frage sehr gut beantwortet, weil ich habe gefragt, was wären denn so ein paar Top-Tipps zum Beispiel für ein Sprint-Planning? Und ich fand das total wertvoll, gerade auch mit dem Blick auf dieses, ich kenne die Methode zum Beispiel aus dem Bereich Retrospektiven, da gibt es ja auch zum Beispiel das Format einer Futurespective. Wie würde unsere nächste Retrospektive aussehen, so ungefähr? Über was sprechen wir? Und gerade das auch mit dem Blick auf das Sprint Review finde ich total wertvoll, weil es ist ein sehr simpler Tipp, aber es ist ein sehr einfacher Tipp, der ihn wirklich davon löst. Wir denken über Backlog-Einträge nach und versuchen denen jetzt eine Überschrift zu geben oder sonst irgendwas, sondern wir denken einfach wirklich daran, was wollen wir eigentlich unseren Stakeholdern zeigen am Ende des Sprints? Warum würden wir die einladen wollen? Was wäre das Besondere für sie? Und finde ich total eine tolle Idee. Und was anderes, was du gesagt hast, ist, glaube ich, was, ich glaube, die Erfahrung können fast alle von uns irgendwie teilen. Gerade bei mir auch aus meinen ersten Retrospektiven, die ich moderiert habe. Ich habe gerade das Buch gelesen, Agile Retrospectives von Esther Derby und, oder wie hieß, nee, wie hieß Debbie Larson? Esther Derby? Ich weiß es nicht. Ja. Doch, genau. Ja, okay.
Beide.
Genau. Ja, genau, richtig. Und habe mir dann schön präzise, minutiös meinen Plan für die Retrospektive aufgeschrieben, bin dann in die Retrospektive gegangen. Check-in war super, Gather Data war super, Generate Insights. Jetzt hat man schon gemerkt, oh, jetzt wird es gerade irgendwie ein bisschen schwierig und auf einmal stellt man fest, okay, das, was ich jetzt machen wollte, wie wir zu einem Ergebnis kommen wollen und sowas, passt überhaupt nicht zu dem, was wir jetzt hier auf dem Board haben. Was mache ich nur? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und da merkt man dann, glaube ich, relativ schnell, dass man bei sowas auch in der Lage sein muss, zu improvisieren und dass es hilfreich ist, auch da, finde ich, immer ein Ziel zu haben vielleicht auch. Also was ist denn, was möchte ich hier zusammen auch mit dem Team erreichen in der Retrospektive? Und das habe ich inzwischen auch gemerkt oder gelernt, so wie du auch gesagt hast, vielmehr das Team einfach zu fragen und zu sagen, was ist euch denn gerade jetzt wichtig? Wie möchtet ihr jetzt weitermachen? Wir haben jetzt diese Option hier stehen. In welche Richtung sollen wir jetzt am liebsten weitergehen? Und ja, damit auch ein bisschen von seinem Plan abzuweichen. Ich glaube, das
vielleicht eine lustige Geschichte. Ja? Ich hatte mal ein Team, also super Team, in der Versicherungsbranche. Und da, also das beste Team ever so ungefähr. Und dann haben sie mich gefragt, ja Simon, aber wir würden gerne in den Biergarten gehen und die Retrospektive machen. Ich trinke keinen Alkohol. Ich sage, ja, könnt ihr schon machen, ich komme nicht mit, ich habe keine Lust. Und wir haben auch jemanden remote, wie wollt ihr das machen? Ja, das kriegen wir hin, den holen wir per Handy dazu. Ich sage, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ihr kommt morgen früh zum Sprintplanning mit dem Verbesserungsvorschlag. Haben sie geschafft. Krass. Ich habe die Bilder heute noch, da hatten sie dann auf dem Tisch, hatten sie das Handy quasi und den anderen so zugeschaltet, der ganze Tisch voller Post-its und das im Biergarten. Aber sie haben es geschafft und das sind Sachen, man glaubt nie, dass die möglich ist, wenn man die Leute befreit, also wenn man ihnen die Möglichkeit gibt. Es ist jetzt nicht, dass alle so ziehen und so Lust drauf haben, aber es gibt schon Leute, wo man im bestimmten Rahmen was findet, was sie toll finden. Und man muss auch aus meiner Sicht bei Sprint-Retrospektiven ein bisschen gucken, was wir eigentlich anpassen wollen. Mhm. Und meine zwei wichtigsten Kandidaten sind Definition of Done und Working Agreements. Das sind zwei Sachen, auf die man immer abzielen sollte, weil dann ist es relativ konkret. Mhm. Also Definition of Done ist alles mit Qualität. Wie wollen wir Qualität sicherstellen? Pair Programming und so weiter und so fort. Alle diese Dinge, Automatisierung und so. Und häufig haben Teams wenig Zeit für Automatisierungsgeschichten. Und wenn du eine Sprint-Retrospektive schaffst, die ihnen einen Freifahrtschein gibt, dass sie während dem Sprint eine gewisse Zeit immer an der Automatisierung arbeiten dürfen, ist das häufig relativ einfach dann eine Retrospektive, weil sie eh voll Bock drauf haben. Also, das muss man gucken. Das ist mein Tipp. Guck auf diese zwei Dinge. Und Working Agreements ist auch so eine Sache. Warum ist das so wichtig? Als Scrum Master müssen wir erstmal den Prozess verstehen. Dann müssen wir ihn visualisieren, damit ihn alle verstehen. Dann können ihn alle überprüfen. Dann können wir ihn anpassen. Und die Auswirkungen davon sind häufig recht einfach, wenn du neue Teammitglieder onboardest und es dauert Wochen, weil sie einfach nicht verstehen, wie zusammengearbeitet wird. Dann weißt du, dass dein Prozess nicht transparent ist. Ich meine jetzt nicht, dass du den irgendwo in Confluence aufschreiben musst. Das hat nichts mit Transparenz zu tun, sondern jeder weiß, wie wir die Dinge hier machen. Und das transparent zu kriegen, das hilft. Und da spreche ich jetzt über Working Agreement. Wie gehen wir so Dinge an? Wie arbeiten wir zusammen? Was gilt da? Und was macht das konkret als Beispiele? Und umso konkreter das ist, umso mehr Möglichkeiten haben wir, Dinge anzupassen. Also ich hatte Working Agreements, keine Ahnung, Daily Scrum ist um 9 mit Kaffee und nicht um 9:15 ohne Kaffee. Also sprich, du kommst nicht zu spät und kommst irgendwie so reingehetzt, sondern du bist schon ein bisschen früher da und hattest zu viel Zeit, dass du dir auch was zum Trinken mitnehmen konntest. Und das sind Dinge, die machen dann auch ein Team, finde ich, aus. Und das sind Dinge, die kann man überprüfen und anpassen. Dann wird es ein bisschen transparenter. Genau, das sind so meine zwei Tipps, auf die man sich vielleicht fokussieren kann,
ich glaub,
um konkrete Umsetzung zu kriegen.
Ja, also ich glaube, Working Agreements werden, wenn ich auch, also so wie du sagst, im Grunde genommen sind die Working Agreements ja die Abbildung oder die Dokumentation des Prozesses, wie er sich im Team entwickelt hat. Also nicht ein Planprozess, den ich mir vorher auf dem Reißbrett überlege, sondern
nicht das, was in Confluence steht.
Genau, sondern es ist ja die Abbildung des Prozesses. Und wenn ich in Retrospektiven, ich mache das in Retrospektiven zum Beispiel so, ich habe eigentlich immer so zwei Art Ergebnisse, die da rauskommen. Also das eine sind teilweise wirklich ganz konkrete Action-Items im Sinne von, wir brauchen einen Termin mit Leuten XY, damit wir dieses und jenes Thema klären können. So, das sind wirklich ganz konkrete Action-Items. Oder auch sowas, genau. Und auf der anderen Seite sind dann das nenne ich immer so die, ich habe es, mal habe ich es Working Agreements genannt, mal habe ich so ein bisschen die weichen Ziele genannt, wo wir gesagt haben, okay, das ist aber das, was sich am Prozess ändert. Das ist jetzt nicht ein konkretes Action-Item, sondern das müssen wir jetzt von jetzt an auch verfolgen und befolgen und mitnehmen und leben. Und die haben wir dann auch immer an einer zentralen Stelle dann nochmal dokumentiert. Und ich glaube, wie gesagt, ich habe es oft selbst nicht Action-Items genannt, Working Agreements genannt. Ich glaube, das ist das, was viele dann auch zu schnell vergessen, dass all diese Prozessanpassungen, die Working Agreements im Grunde genommen die Abbildung davon sind, von diesem Prozess. Und das finde ich, das macht es nochmal gerade sehr viel einfacher und konkreter, so wie du sagst, einfach, es gibt zwei Dinge, auf die man ganz speziell achtet, Definition of Done und Working Agreements, weil sich darin fast alles abbildet.
Und das kann man jetzt noch zum Äußeren treiben. Und zwar, wenn du wirklich Agilität ermöglichen willst, sollte die Frage sein, was machen wir nicht mehr? Weil umso weniger Regeln wir haben, umso flexibler sind wir.
Ja.
Und die Frage ist, welche Regeln können wir abbauen? Weil quasi die Antwort auf Komplexität sind nicht mehr Regeln. Die Antwort auf Komplexität ist Einfachheit. Warum? Wenn es keine Wirkzusammenhänge mehr gibt, müssen wir alles entdecken und müssen experimentieren. Und umso einfacher das Ganze ist, umso schneller können wir experimentieren. Und dann ist immer die spannende Frage, okay, was können wir jetzt tun? Was können wir quasi weglassen? Welche Prozessschritte können wir eliminieren oder automatisieren? Welche Sachen helfen uns nicht? Was sind die fünf paar wesentlichen Dinge, die herauszuarbeiten, die das Team quasi zusammenhalten? Das ist die Essenz. Und alles andere versucht man eigentlich bestenfalls wegzukriegen, weil Regeln eigentlich im Komplexen nicht so sinnvoll sind. Sonst ist man nicht anpassungsfähig. Und das ist genau das Gegenteil, weil die größten, häufig große Organisationen basieren ja auf Regeln, die kommen ja aus der komplizierten Denke, wo man mit Regeln quasi Konformität herstellt. Man versucht, Dinge zusammenzufassen und zu strukturieren und Qualität zu ermöglichen, gleichbleibende Qualität. Das brauchst du im Komplexen nicht. Du machst ja nicht Dinge immer wieder, du machst ja immer was anderes. Das hilft dir alles nicht. Du willst ja eigentlich maximal viel parallele Experimente machen, um Dinge rauszufinden und zu lernen. Und da ist der Schlüssel die Einfachheit, nicht die mehreren Regeln. Da kannst du auch mal eine Retro machen. Was wollen wir diesen nächsten Sprint nicht mehr machen?
Sind wir wieder ein bisschen am Anfang, als du meintest, du hast dann alle Methoden oder nicht alle über Bord geschmissen, aber eigentlich dann Komplexität rausgenommen und es einfacher gestaltet und anderen Fokus gesetzt.
Stimmt. Ich mache jetzt nur noch One to Four. Spaß.
Ja. Wir sind jetzt so langsam schon bei der Stunde. Simon, so eine Frage, die ich dann immer gerne fast schon traditionell zum Schluss stelle, ist, was würde dir keine ruhige Nacht lassen, wenn du es nicht über das Thema Facilitation gesagt hättest? Was wäre dir also jetzt unmittelbar essentiell wichtig, um es noch zum unseren ZuhörerInnen über das Thema Facilitation zu sagen oder zu erzählen?
Der Scrum Master ist nicht nur der Meeting-Facilitator oder Moderator, das ist mir ganz wichtig. Man muss das beherrschen, das ist das Handwerkszeug. Aber man sollte als Scrum Master seine Wirkung entfaltet man, wenn man aus meiner Sicht weniger mit dem Team arbeitet und mehr mit der Organisation. Und so wichtig wie das ist, diese Grundlagen zu meistern im Team, aber man braucht sie dann auch später, wenn man übergreifende Termine in der Organisation und so moderiert und facilitiert. Und deswegen ist so wichtig der Scrum-Wert Mut. Traut euch, das Team Team sein zu lassen. Die kriegen das schon hin und versucht stärker in die Organisation reinzuarbeiten. Ich weiß, wie schwierig das ist und wie beängstigend das auch ist und wie deprimierend oder frustrierend das Ganze ist. Und das wäre mir ganz wichtig. Wenn wir im Scrum Guide über Facilitation sehen, dann meinen wir, den empirischen Prozess zu facilitieren, nicht nur Meetings. Das ist ein Bestandteil davon, das ist die Inspektionsphase, aber Facilitation aus der Scrum Master Blick ist viel mehr. Das ist mir wichtig. Es beginnt mit Meetings, aber es ist viel, viel mehr.
Ja, das klang so, als hättest du sonst wirklich nicht schlafen können, wenn du das nicht noch losgeworden wärst. Sehr cool. Unsere allerletzte Frage ist dann, ob du uns vielleicht noch eine Buchempfehlung mitgebracht hast. Also muss jetzt nicht unbedingt zum Thema sein, aber fragen wir so traditionell unsere Gäste am Ende.
Wenn es um klassische Facilitation jetzt von Terminen und so geht und Meetings, was über was wir nicht gesprochen haben, ist die sogenannte Grown Zone. Das ist diese, was eigentlich immer in Meetings oder Situationen auftritt. Diese Frustration in der Mitte, wo dann die Leute sagen, ah, nee, du schon wieder. Das haben wir doch schon 100-mal gehört und Kamera ausmachen. Und wie man darüber hinwegkommt, da gibt es ein sehr gutes Buch, das ist auch Gegenstand von dem Facilitation Training, aber das Buch ist super. Das heißt, ist von Sam Kane und das ist der Facilitator's Guide to Participatory Decision Making. Ist relativ teuer, ist aber relativ dick und jede Seite ist wertvoll. Also ich kenne kein Buch mit so viel Methoden und Zeug. Und wenn man in dieses Thema tief eintauchen will, dann finde ich dieses Buch gut. Genau, das würde ich jedem an die Hand geben, aber ich habe das jetzt schon 2 Jahre. Ich glaube, es ist immer noch nicht zu Ende gelesen.
Oh. Also, also wirklich dick. Also man kriegt was für sein Geld. Ja. Also wir werden das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken.
Also ich finde es ein super Buch, genau.
Es klang fast so, als hättest du noch einen Buchtipp, weil du so eingrenzend gesagt hast, wenn wir jetzt über das Thema Facilitation sprechen.
Ja, genau. Na, wenn man als Scrum Master tiefer eintauchen will, wenn man das wirklich ernst meint, dann würde ich immer das Buch von Christian Verweis, Barry Overim und Johannes Schwartau empfehlen, das Zombie Scrum Survival Guide.
Ah, ja.
Das ist ein sehr, sehr tolles Buch. Auch die Grafiken sind super. Das hat mir viel geholfen in meinem Leben. Das finde ich ein richtig tolles Buch. Warum gefällt es mir so gut? Es ist nicht so ganz Scrum-dogmatisch, greift aber Scrum schon gut auf, aber hat eigentlich einen viel weiteren Horizont. Und es ist sehr schön zu lesen und extrem konkret. Also es ist immer Beobachtungssituation, Experimente, die man ausprobieren kann. Das ist wirklich sehr hilfreich. Und ich habe bis heute nicht alle Experimente durchgemacht. Genau, und das habe ich schon 3 Jahre oder 4. Ein super Buch. Genau.
Cool. Simon, dann würde ich sagen, vielen, vielen herzlichen Dank dir. Also einmal für die Buchempfehlungen, aber vor allem auch, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ich fand es sehr, sehr spannend, mit dir über das Thema zu sprechen. Ich fand es sehr, sehr angenehm, sehr interessant. Hat mich gefreut, dass du gekommen bist.
Ich habe zu danken. Für mich war es so ein Traum in Erfüllung gegangen. Keine Ahnung, ich habe euch bis jetzt immer jahrelang zugehört und gedacht, irgendwann schaffe ich es da vielleicht auch mal hin.
Und dann kam Sebastian endlich in dein Training.
Genau. Hat er sogar Geld gezahlt, um mich beim Reden zu hören.
Genau. Ja.
Genau.
Nein, also das Training übrigens auch nochmal empfohlen an der Stelle. Also das Training wird ja nicht nur von dir durchgeführt. Wenn man es jetzt bei dir buchen wollen würde, wie findet man dich?
Auf der Scrum.org Homepage. Mhm.
Genau. Sehr gut. Da gibt es ja die Möglichkeit auszuwählen, auch nach Trainer und sowas auch, ne? Oder Termine durchzugucken dann auch. Ja, super.
Genau. Aber erstmal vielen Dank an euch und vor allem für die großartige Community-Arbeit seit Jahren, Jahren, Jahren. Genau. Ich hoffe, ich kann auch mal was dazu beitragen.
Das hast du jetzt ja auch getan.
Das ist mir ganz wichtig. Wenn es euch nicht gäbe, wüsste ich bestimmt nicht so viel und hätte bestimmt noch nicht so viele Fehler gemacht und Dinge ausprobiert. Genau, vielen Dank dafür.
Dankeschön, das hören wir gerne. Ja, und apropos Community, Es geht natürlich auch, wie immer, wenn ihr auch mitdiskutieren möchtet, über das Thema sprechen möchtet oder Fragen zu dem Thema habt, dann könnt ihr das immer sehr, sehr gerne tun in unserem Slack-Community und unserer Slack-Community unter meinscrumskaputt.de/slack. Und ihr dürft natürlich auch gerne im Blog irgendwelche Kommentare und Fragen hinterlassen oder auch Themenwünsche und weitere Fragen auch an thema@meinscrumiskaputt.de schicken. Ja, und damit würde ich sagen, ist alles gesagt für heute. Ich glaube, wir haben gerade so ein bisschen einen Cliffhanger gehabt. Vielleicht können wir auch nochmal über die Grown Zone sprechen, ein bisschen expliziter. Ich glaube, wir haben es nur so am Rande angerissen, aber vielleicht machen wir das auch mal noch. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst, Simon. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Du darfst auch noch Tschüss sagen.
Sagen, es ist ein Podcast. Ach so.